Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von In bester Verfassung mit meiner Wenigkeit Ralf Janik aus Wien und
Moritz Moser aus Feldkirch.
Moser, long time no see, wir werden schleißig.
Das stimmt, alt und faul.
Was ist deine Ausrede? Meine ist, dass das Völkerrecht in der Krise ist, wie immer, und dass die Welt untergeht, und das ist eben auch der Grund, warum das Völkerrecht in einer Krise ist. Und wenn Krise ist, habe ich viel zu tun. Ich bin ein Krisenprofiteur. Das ganze Völkerrecht ist meiner Meinung nach kein Fach, das unter einer Krise leidet, sondern ganz im Gegenteil eh immer in der Krise ist. Und das ganze Fach profitiert eigentlich von der Krise, weil für das, dass das Völkerrecht angeblich tot ist, wird zumindest sehr oft darüber gesprochen, beziehungsweise kommen sehr viele zu einer schon sehr lange andauernden Beerdigung.
Ich habe ein Kind. Das ist meine Ausrede.
Das ist eine sehr gute Ausrede. Da fällt mir ein, ad hoc, wir haben ja auch mal gesprochen darüber, was das rechtlich eigentlich bedeutet, sozialversicherungsrechtlich und dergleichen. Ich habe nämlich letztens bei einer Bachelorprüfung zugehört als Beisitzender und da war das auch eine Frage, was das eigentlich sozialversicherungsrechtlich bedeutet. Wenn du ein Bachelorstudent wärst, was wäre denn deine Antwort, wenn man dich fragt, was bedeutet die Geburt eines Kindes und oder damit zusammenhängend, wo ist denn das versichert? Ist das überhaupt versichert? Das hat ja noch gar nichts gezahlt.
Das Kind ist versichert, es ist sogar sehr schnell mitversichert. Also das ist wirklich was von dem, was am schnellsten gegangen ist. Er hat sofort eine Sozialversicherungsnummer gekriegt und war sowohl bei mir als auch bei meiner Frau als mitversichert eingetragen.
Und wie lange ist so ein Kind versichert?
Ich nehme an, sehr lange. Also war das nicht früher, wenn man mit Ausbildung bis zum 27. Lebensjahr sogar, dann hat man irgendwas zahlen müssen und dann hat man es irgendwie verkürzt. Also er ist ja noch nicht so alt, deshalb habe ich mir da noch nicht sehr viele Gedanken gemacht. Aber ich glaube wirklich lange. Also bis zur Volljährigkeit war ich ziemlich sicher.
Genau, und die Familienbeihilfe ist ja dann auch so ein sozialversicherungsrechtlicher Aspekt. Die Familienbeihilfe bekommt ja nicht das Kind selbst, aber wenn ich mich richtig erinnere, ab einem gewissen Punkt bekommt man die dann schon selbst, eben im Studium. Also ich meine mich erinnern zu können, dass ich sie damals noch beantragt und logischerweise für mich bekommen habe. Also ich musste nicht mit 25 meine Mama bitten, dass sie mir die Familienbeihilfe auf mein Konto überweist.
Bei mir haben es meine Eltern gekriegt, aber mir waren auch drei Kinder. Es kann sein, dass es irgendwie daran gehangen ist und dass ich nie beantragt habe, dass sie mir ausbezahlt wird. Aber ich habe nie Familienbeihilfe bekommen, weder für mich noch für mein Kind. Bei meinem Kind kriegt es die Frau.
Aber bevor ich jetzt zu viel aus meinem langweiligen Leben erzähle, möchte ich zurück nach Österreich und damit zum Thema der Bundesstaatsanwaltschaft. Da gibt's ja jetzt einen Reformvorschlag, mit dem niemand so richtig zufrieden zu sein scheint, jedenfalls nicht die Experten, die hier beteiligt waren bzw. die hier Stellungnahmen abgegeben haben. Das ist also gewissermaßen das Schlechteste aus allen Welten.
Ein österreichischer Kompromiss.
Nämlich?
Ja, eben, das Schlechteste aus allen Welten. Am Ende sind alle unglücklich und damit hat man erreicht, dass zumindest niemand glücklich wird. Das ist doch sehr österreichisch.
Weil ursprünglich gewünscht hätte man sich ja eine möglichst unabhängige Person, von der Politik unabhängige Person, die moralisch integer ist, fachlich kompetent ist und darüber entscheidet, Anklage ja oder nein in politisch brisanten Verfahren. Jetzt kommen da irgendwie mehrere Personen ins Spiel, die auch dem Nationalrat verantwortlich sind und dementsprechend sollen alle ein bisschen was davon haben, aber keiner ist vielleicht ganz unglücklich von den drei regierenden Parteien, aber so richtig glücklich ist von allen Parteien im Nationalrat wahrscheinlich keine damit.
Ja, und vor allem auch die Justiz nicht. Also die Generalprokuratur, die Generalprokuratur, die da ja geopfert werden soll und quasi in diese Bundesstaatsanwaltschaft überführt werden soll, ist am allerunglücklichsten. Es ist ein bisschen ein weltfremdes Bild der Neos, was den Staatsaufbau betrifft, das da hineinspielt und ein Unverständnis für die Systematik, muss ich jetzt einmal ganz grausam sagen. Ich würde jetzt die Neos da auch nicht als einzige rauskehren, es sind schon andere auch beteiligt, aber sie haben auch immer diese Idee der Hearings im Parlament, da sind sie ganz beseelt davon. Meiner Meinung nach ist es nicht sehr qualitätshebend, weil wir alle kennen den Clubzwang und sobald etwas ins Parlament wandert, ist erst recht die Entscheidungsgrundlage einzig und allein das Koalitionsabkommen und sonst nichts. Und die Vorstellung, dass da die Volksvertreter dann in ihrer inneren Weisheit sich das genau anschauen, ist in einem listengebundenen Verhältniswahlrecht mit starker Parteibindung eher unwahrscheinlich. Aber gut. Und jetzt will man eben diese drei Bundesstaatsanwälte, da fängt es ja schon einmal an. Es gibt diese Bundesstaatsanwaltschaft, die besteht aber nur aus drei Personen. Alle anderen, die dort arbeiten, gehören nicht zur Bundesstaatsanwaltschaft. Die sind da quasi Hilfslackeln. Warum? Wieso? Gibt es da einen logischen Grund dafür? Die Generalanwälte gehören zur Generalprokuratur. Das ist nicht nur der Generalprokurator oder die Generalprokuratorin momentan alleine. Aber gut, dann macht man halt eine Bundesstaatsanwaltschaft mit drei Leuten und hilft Schackeln herum. Soll so sein.
Aber auf der Homepage vom Bundesministerium für Justiz steht, dass sie als oberste Anklagebehörde eingerichtet wird und eine kollegiale Dreierspitze die Bundesstaatsanwaltschaft leitet. Aber wenn es nur drei gibt, dann gäbe es ja niemanden zum Leiten.
Die Bundesstaatsanwaltschaft besteht aus drei Mitgliedern, heißt es im Verfassungsentwurf Artikel 94c Absatz 1 BVG, der veröffentlicht wurde. Also ja.
Das ist aber lustig. Das heißt, die drei leiten sich selbst, weil wenn es nur die drei sind und sie die drei aber die Leitung übernehmen.
Eben. Da sieht man schon wieder, man hat sich das auch nicht offensichtlich zu Ende gedacht, beziehungsweise ja, das ist bei jeder Staatsanwaltschaft so, dass die Staatsanwälte natürlich zur Staatsanwaltschaft gehören und nicht nur der leitende Staatsanwalt oder der, man wird sich schon was dabei gedacht haben oder auch nicht. Auf jeden Fall gibt's drei Leute, die zusammen eine Staatsanwaltschaft bilden und ihre Hilfsschakeln. Und da wechselt dann auch noch der Vorsitz die ganze Zeit, damit da auch ja keine Einzelner irgendwie hervorsticht und um das Ganze wirklich kollegial zu machen, bla bla bla. Man hätte das halt auch einfach wirklich gescheiter machen können. Man hätte die Generalprokuratur sein lassen können. Man hätte ihr die Fachaufsicht übertragen können. Man hätte von mir aus die Weisungen an die Oberstaatsanwaltschaften und die Staatsanwaltschaften einem Dreierkollegium übertragen können. Und dieses Dreierkollegium macht dann diese Entscheidungen, aber alles andere obliegt dann der Einpersonenleitung wie überall in diesen monokratisch organisierten Behörden, die nicht umsonst monokratisch organisiert sind. Auch bei den Gerichten gibt es Senate, die Justizverwaltung machen und Einzelrichter, die Justizverwaltung machen, und das funktioniert auch und es ist auch keiner gestorben, wenn es irgendwo ein Einzelner macht. Gut, man traut halt dem Einzelnen nicht und dann will man aber diese Leute dann gleichzeitig noch in die Sphäre des Politischen hineinbringen, weil es ja natürlich gegen die Baugesetze verstoßen würde, wenn wir da ein oberstes Organ schaffen, das niemandem verantwortlich ist. Es geht nicht. Man kann nicht einfach sagen, das ist jetzt die Bundesstaatsanwaltschaft und die wird von niemandem kontrolliert, aber sie ist quasi als allerletzte Spitze dafür zuständig zu entscheiden, wer angeklagt wird und wer nicht. Das ist ja bisher die Bundesministerin für Justiz. Gut. Ich bin sonst niemand, der gerne immer alles kopiert, was in Deutschland ist, aber ich finde, dieses System dort mit einigen Adaptionen wäre doch durchaus überlegenswert gewesen. Sprich, es gibt einen Generalbundesanwalt in Deutschland, der aber Weisungen vom Justizminister bekommen kann. Und meiner Meinung nach hätte man so die politische Verantwortung beim Minister lassen können, indem die Spitze der Bundesstaatsanwaltschaft ihm weiterhin weisungsgebunden ist, formal, aber mit der Einschränkung, dass Weisungen des Ministers, der Ministerin an den leitenden Bundesstaatsanwalt oder den leitenden Generalstaatsanwalt, Generalprokurator, wie auch immer man das nennen will, dass diese Weisungen in jedem Fall schriftlich zu erfolgen haben und sofort oder zumindest nach Rechtskraft der Anklage zu veröffentlichen sind.
Und eine Begründung auch dabei sein soll, also nicht einfach so, da schlagt das ja oder nein.
Aber ich meine, alleine die Tatsache, dass eine Weisung erfolgt, ist dann meistens ein ziemliches Politikum und wird dann entsprechende Wellen in der Berichterstattung werfen. Also von mir aus begründet oder nicht, man wird sich sowieso dafür rechtfertigen müssen. Der Publizitätsfaktor ist meines Erachtens sehr wichtig, weil man dann eben, wenn diese Weisungsspitze in ihrer Besetzung vom Minister nicht unmittelbar abhängig ist und nicht unmittelbar von einer Verlängerung durch den Minister abhängig ist, also quasi nicht Angst haben muss, dass der in 5 Jahren sagt, schleicht die, wenn ich jetzt seinen Wünschen nicht folge und ich gleichzeitig eine Publizität bei den Weisungen habe, dann nimmt das sehr viel Druck aus dem System. Das wäre meiner Meinung nach die vernünftigste Variante gewesen. Das, was man jetzt macht, ist halt einfach die Verantwortung so stark zu teilen, dass sie am Ende nicht mehr festgemacht werden kann. Das mag man als problematisch sehen. Gleichzeitig, ja, das ist die Entpolitisierung der Politik. Ja, ich glaube, ich zitiere zum 5000. Mal wiederhin, aber die Frage der Anklage ist Res Publica. Das hört man nicht gern, aber es ist so.
Eine öffentliche Sache.
Genau.
Also etwas, das uns alle angeht.
Ja, und sie muss verantwortet werden. Und das will man irgendwie nicht, aber man muss halt doch, weil eben es anders nicht geht, aber es ist halt alles ein bisschen vermurkst. Auch so, ja, und es gibt einen Besetzungsvorschlag, der von einer unabhängigen Kommission eingeholt wird und da ist von der Notariatskammer bis zum OGH alle dabei, bloß kein Politiker, damit man halt und so weiter und so fort. Und den Bundespräsidenten braucht man gar nicht. Das ist auch so eine Geschichte. Es gibt derartige Organe, gibt es nicht, die nicht vom Bundespräsidenten ernannt werden, mit Ausnahme der Rechnungshofpräsidentin und der Volksanwälte, weil die Organe des Nationalrates und respektive der Landtage sind. Deshalb ist der Bundespräsident da nur angelobend tätig und nicht ernennend. Aber es ist auch systemwidrig und es gibt einen guten Grund, warum der Bundespräsident dort drinnen ist. Und ehrlich gesagt, in der Vergangenheit hat sich bei allen Ernennungskompetenzen des Bundespräsidenten in der Regel herausgestellt, dass die zumindest informell einen deutlich höheren Kontrollfaktor haben als irgendwelche schwindlichen Hearings im Parlament, die man halt lustig findet, aber die nichts bringen. Die Grünen haben dem Ganzen eh schon eine Absage erteilt und ich bin gespannt, ob da noch irgendein Leben eingehaucht wird oder ob das wie so oft in Österreich in der Schublade verschwindet, um in diesem Fall hoffentlich nie wieder herausgezogen zu werden. Aber wir dürfen uns überraschen lassen. Eine Sache ist mir aufgefallen und die könnte man ja doch umsetzen, weil das wäre nicht schlecht. Man will auch den Artikel 92 Absatz 2 BVG ändern, weil man draufgekommen ist, dass Staatssekretäre keine Mitglieder der Bundesregierung sind. Denn derzeit dürfen Mitglieder der Bundesregierung, einer Landesregierung etc. Nicht Mitglieder des obersten Gerichtshofes sein. Aber Staatssekretäre sind dort nicht genannt, weil Staatssekretäre nicht Mitglieder der Bundesregierung sind, sind sie davon nicht ausgenommen. Übrigens auch beim Verfassungsgerichtshof nicht. Aber das wäre doch mal eine schöne Änderung, um diese Unvereinbarkeit besser abzurunden.
Vielleicht ganz kurz auch noch, weil du gesagt hast, dass der Präsident hier in der Vergangenheit eine kontrollierende bis mäßigende bis einen gewissen Standard aufrechterhaltende Funktion innehatte. Diese Annahme basiert aber wie so oft darauf, dass da eine grundsätzlich vernünftige Person in der Hofburg sitzt.
Ja, aber die Annahme, dass ein Parlamentshearing was nutzt, basiert darauf, dass dort Leute sitzen, die nicht so abstimmen, wie die Partei ihnen das sagt. Und diese Annahme ist etwas öfter widerlegt worden, als dass kein vernünftiger Mensch Bundespräsident wird. Natürlich kann da jeder hinkommen. Es ist eine Wahl. Das ist halt in einer Demokratie so, dass man dort auch einen Trottel hinwählen kann. Man sieht es in anderen Ländern, dass das ja durchaus möglich ist. Aber wir können uns ja nicht darauf versteifen, politische Macht so weit von politischer Macht zu entfernen, dass sie nicht mehr vorhanden ist. Wer entscheidet dann noch Dinge? Das ist immer dieses, ja, man muss die Verfassung feuerfest machen, bla 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 bla. Ja, gegen wen denn? Gegen wen denn? Wenn man keine Demokratie
gegen
mehr
uns
haben
selbst.
Will, dann soll man es laut sagen, weil wenn ich die Verfassung vor der Demokratie schütze, dann haben wir keine Demokratie mehr.
Naja, aber wenn du ein Drittel, ich meine, in Deutschland haben um die 30% gereicht, die eine demokratiefeindliche Partei gewählt haben.
Ja, das sind halt Dinge, die man nicht auf Dauer wird verhindern können. Aber wir leben natürlich in einer Gesellschaft, und zwar schon ziemlich lange, die es gern hat, dass man Dinge verbietet, anstatt sie an der Wurzel anzupacken. Und es ist natürlich einfacher zu sagen, ja, der Bundespräsident ist eine Gefahr und wir nehmen ihn überall raus. Die Parlamentsmehrheit ist eine Gefahr und sie darf jetzt niemanden mehr bestimmen, der irgendwelche Weisungen erteilt. Und wenn überall Gefahren sind, dann braucht man keine Demokratie mehr. Dann können wir ein Versicherungsunternehmen gründen.
Ist übrigens ein Vorschlag von Hans-Hermann Hoppe, von einem libertären Vordenker, dass Staaten abgeschafft werden sollen und zu freiwilligen Versicherungsgesellschaften transformiert werden sollen, die kein Gewaltmonopol haben, sondern nur Gewaltunternehmen sind gewissermaßen. Also man kann sich freiwillig einem Versicherungsunternehmen abschließen, das auch für die Sicherheit von einem sorgt. Also weil du das gerade aufbringst.
Klingt eher nach der Mafia, muss ich ehrlich sagen.
Nein, es ist eine institutionalisierte, in ein Unternehmen umgewandelte Mafia, die eben dementsprechend keine Mafia ist, weil die Mitgliedschaft auf genuiner Freiwilligkeit basiert. Übrigens, apropos Mafia, ich lese gerade ein sehr spannendes Buch zur Geschichte und Staatswerdung von Italien und da war ja die Mafia ganz ursprünglich jetzt nicht das, was sie heute ist, sondern einfach eine rivalisierende Form von Organisation, rivalisierend mit dem entstehenden Staat. Also die Leute in Italien haben sich gerade am Anfang nicht gedacht, wir wollen da jetzt einen zentralen Nationalstaat. Die haben sich auch nicht alle als zusammengehörig gefühlt, sondern sich lokal organisiert und hatten da auch gewissermaßen Gewaltunternehmer, die aber die Gewalt nicht immer missbraucht haben, weil der Gedanke eines Staates, der die Gewalt auf sich vereint und als einziger ausführen kann, ist ja ein relativ rezenter und eben vor allem für Italien. Wir glauben heute, das ist dieser geeinte Staat, wo alle eine gemeinsame Identität haben und dasselbe Fußballteam anfeuern. Aber das ist ja gerade in Bezug auf Italien relativ rezent. Aber ja, vielleicht, wenn ich jetzt auch so ansehe, wie Peter Thiel gerade abgefeiert wird, gibt's da draußen sehr viel mehr Menschen, als man glaubt, die solche alternativen Gesellschaftsmodelle gar nicht schlecht fänden oder gar nicht so schlecht finden, weil sie sagen, der Staat funktioniert nicht, die Demokratie funktioniert nicht. Und weil du eben gerade gesagt hast, dann trifft keiner Entscheidungen. Das heißt immer, die Leute wollen Veränderung und wählen deswegen zum Beispiel die FPÖ als Protest. Ich glaube aber, dass die Leute gar keine Veränderung wollen. Ich glaube, dass sie wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Also vielleicht wird so eine Regierung, die eben nichts macht, den Menschen mehr taugen als eine, die ständig was vorwirft und dann eben von den österreichischen Medien dafür in der Luft zerrissen wird, weil alles das immer schlecht ist. Das ist
wieder bei der Expertenregierung und der perversen Liebe der Österreicher für diese Form. Eben eine Regierung, die nichts macht und die man deshalb sehr gern hat. Aber ich glaube schon, dass die Österreicher wollen, dass sich was verändert. Ich glaube aber, dass sie gleichzeitig wollen, dass alles gleich bleibt. Also wenn man sie fragt, wollen sie Veränderung? Ja, aber bitte nicht bei mir. Wie sie Floriani-prinzipmäßig.
Not in my backyard.
Ja, und ich glaube auch, dass es schon eine gewisse Sättigung gibt mit dem, was man gemeinhin als den Parteienstaat empfindet, und das ist natürlich ein großes Problem, das wir in den 20er und 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts schon erlebt haben. Und
die Parteienoligarchie, wie Jaspers sie genannt hat, also dass Parteien zu Staaten im Staat werden und mehr an ihre eigenen Interessen denken als die der Leute, die sie wählen, beziehungsweise der gesamten Gesellschaft.
Das Problem ist dadurch, dass die Parteienbindung der Bevölkerung so stark abgenommen hat, hast du nicht mehr diesen Repräsentationsfaktor, den du früher hattest. Also so eine Oligarchie unter Anführungszeichen hat eine höhere Rechtfertigung, wenn die Leute, die diese Parteien wählen, sich auch permanent von diesen Parteien vertreten fühlen. Also wenn ihr da eine Bauernpartei habt, die alles für die Bauern macht und in der Bauern sitzen und die immer Entscheidungen für die Bauern trifft, und wenn die Bauern das nicht wollen, dann melden sie sich bei der Bauernpartei, weil sie ist ja ihre Ding, dann funktioniert das schon irgendwo. Wenn ich eine Arbeiterpartei habe, die die Arbeiter vertritt und die Arbeiter, Arbeiter und so weiter und so fort, aber wenn ich halt Leute habe, die sich einem solchen klassischen gesellschaftlichen Milieu nicht mehr zugehörig fühlen, weil wir halt einfach eine viel diversifiziertere Gesellschaft mit wandelnden und überlappenden Identitäten haben, dann funktioniert das nicht mehr so stark. Und dann habe ich halt einfach nur noch die Partei, die früher einem einmal das war, aber sie, hier ist quasi die Vertretung unterm Arsch weggefault. Und sie vertritt jetzt halt hauptsächlich sich selber und die Interessen, die sie schon immer vertreten hat, beziehungsweise schafft halt keine Erneuerung, weil sie sich nicht mehr andocken kann an die Gesellschaft, die heute existiert. Aber vielleicht würde jetzt jemand wieder, Laurenz Ense-Jedenastik, da widersprechen, aber das ist jetzt einmal meine gefühlte Wahrheit.
Weil du es vorhin angesprochen hast, monokratisch. Also man hätte sich ja eigentlich gewünscht, dass da eine Person sitzt, die ihre Entscheidungen auch entsprechend begründet und die sich nicht mit den anderen, nämlich zwei anderen, ausschnapsen muss, was da passieren soll. Und das ist ja dem österreichischen Verwaltungsrecht und dem österreichischen Verfassungsrecht nicht fremd. Du hast vorhin die Generalprokuratur genannt, also die, ich zitiere jetzt von deren Homepage, die höchste Staatsanwaltschaft der Republik, die sich durch ihre Positionierung außerhalb der eigentlichen Strafverfolgung auszeichnet und damit von anderen Staatsanwaltschaften unterscheidet. Sie tritt nicht als Ermittlerin oder Anklägerin, sondern vielmehr als Rechtswahrerin auf und dient dem über die bloße Durchsetzung eines Strafanspruchs weit hinausgehenden staatlichen Anliegen einer gesetzeskonformen Strafrechtspflege. Und da gibt's nur eine Leiterin, nämlich Generalprokuratorin Magister Margit Bachberger. Also dieser Gedanke, dass da eine Person die Leitung innehat und auch dementsprechend verantwortlich ist, ist ja in Österreich nicht per se untypisch, beziehungsweise wir haben ja damit eigentlich, wenn wir uns unsere Geschichte anschauen, gute wie schlechte Erfahrungen gemacht, beziehungsweise zumindest Erfahrungen gemacht, vom Kaiser bis hin zur Leiterin der Generalprokuratur.
Aber das sind Beamte, beziehungsweise halt eben.
Bitte, der Kaiser war auch der höchste Beamte.
Ja, aber die sind der Politik verantwortlich und die Politik hat die Verantwortlichkeit gegenüber dem jeweiligen Vertretungskörper.
Aber der Kaiser war auch verantwortlich.
Wir haben einen Bezirkshauptmann, eine Bezirkshauptfrau und nicht drei. Weil man da auch nicht sagt, ah ja, die sind Sicherheitsbehörde erster Instanz und damit da ja nichts falsch oder politisch läuft, muss da ein Dreiergremium eingerichtet werden. Das könnte man in der Sicherheitsverwaltung genauso daher lamentieren. Genauso. Die Sicherheitsverwaltung ist auch sehr verkorkst, muss man sagen. Es ist besser geworden, aber es war schon mal schlimmer. Aber es ist, ja, und auch da haben wir die monokratische Entscheidung. Wenn es darum geht, wo die Polizei hinmarschiert, will sich niemand auf ein Dreiergremium verlassen, bei aller Liebe. Es ist halt einfach so, dass manchmal Entscheidungen getroffen werden müssen. Und diese Entscheidungen sind hinterher zu verantworten. Ob die jetzt gut sind oder schlecht, liegt im Auge des Betrachters. Sie sollten im Idealfall gesetzmäßig sein. Aber was du nur angesprochen hast mit der Generalprokuratur und ihrer bisherigen eigentlichen Aufgabe, das ist ja auch etwas untergegangen in dieser Diskussion. Die Generalprokuratur hat nicht umsonst einen hervorragenden Ruf, wenn es um die Wahrung des Gesetzes geht. Sie überprüft Urteile, empfiehlt dem obersten Gerichtshof, die zu heben oder nicht. Das ist ähnlich auch wie der Generalanwalt beim EuGH, der ja auch so eine rechtsberatende Funktion hat, eine gutachterliche Tätigkeit eigentlich viel stärker. Und wenn ich jetzt aus dieser Generalprokuratur eine Bundesstaatsanwaltschaft mache, die da eingebettet ist in diese Hierarchie und die auch Weisungen erteilt und die bei der Genese dieser Urteile, weil sie eben auch Anklagebehörde ist, viel stärker mitwirkt, dann ist halt auch die Frage, ob dieses rechtswahrende, rechtsbegutachtende nicht etwas in den Hintergrund tritt in diesem ganzen neuen Konvolut, ob man da eine eigene Organisationseinheit haben will oder eigene Leute, die man herausnimmt innerhalb dieser Anklagebehörde, die dann nur das eine machen oder die anderen nur das andere. Das scheint mir jetzt mit dem vorliegenden Entwurf auch nicht so geglückt zu sein. Aber vielleicht ist das auch eine Problematik, die nur ich sehe.
Die Generalprokuratur stimmt da ja auch zu. Die sagt ja auf ihrer Homepage, in ihrer Stellungnahme, dass sie auch das Ziel der Reform begrüßt, an der Spitze der staatsanwaltschaftlichen Behörden eine Bundesstaatsanwaltschaft als eine dem Bundesministerium für Justiz nachgeordnete staatsanwaltschaftliche Behörde einzurichten, welche als politisch unabhängige Weisungsspitze die Fachaufsicht über die ihr nur insoweit nachgeordneten Staatsanwaltschaften ausüben soll, um die sogenannte Anscheinsproblematik, also den auch nur geringsten Verdacht einer allfälligen sachwidrigen Einflussnahme der Politik auf die staatsanwaltschaftliche Tätigkeit, gänzlich zu beseitigen. Dies im Interesse sowohl der Justiz als auch der Politik. Und da geht's jetzt weiter in dieser Stellungnahme, nämlich sagt sie, dass dieses Ziel auf Grundlage der Ergebnisse des Endberichts der Arbeitsgruppe zur Schaffung einer unabhängigen und weisungsfreien Bundesstaatsanwaltschaft aus dem September 2022 zu erreichen wäre, nämlich konkret durch Übertragung der Entscheidung über das Absehen von der Einleitung und die Einstellung von Ermittlungsverfahren bzw. die Anklageerhebung auf zumindest zwei Senate zur Gewährleistung rascher Erledigungen und ständiger Entscheidungsfähigkeit in Fällen von Befangenheit, Abwesenheit oder Krankheit, obwohl bei Krankheit ist man ja auch abwesend, und auch durch unbefristete Bestellung der Senatsmitglieder, die auch in allen anderen staatsanwaltschaftlichen oder richterlichen Funktionen in der Justiz auf Basis der Vorschläge einer unabhängigen und fachkundigen Besetzungskommission mit größtmöglicher Transparenz bei Abweichung von deren Vorschlägen und durch Absehen von einer begleitenden parlamentarischen Kontrolle von laufenden Ermittlungsverfahren, Klammer auf, wie im Übrigen auch noch im Ministerratsvortrag 18-29 vom 9. Juli 2025, Seite 2 folgende, vorgesehen. Und sie sagt dann auch, eben die Generalprokuratur, dass dieses Ziel mit dem hier vorliegenden Entwurf jedoch verfehlt wird, weil die Anscheinsproblematik im Bereich der Fachaufsicht über die Staatsanwaltschaften durch jedenfalls dem Anschein nach parteipolitische Auswahl der Bundesstaatsanwältinnen und ihrer StellvertreterInnen durch den Nationalrat nicht beseitigt, sondern nur verlagert, wenn nicht gar verstärkt wird, weil die Vorschläge der Auswahlkommission, der im Übrigen im Vergleich zur sonstigen justiziellen Personalauswahl systemwidrig kein einziges Mitglied angehört, das in einer Person für die für die Bundesstaatsanwältinnen erforderliche fachliche Kompetenz sowohl im Bereich der Fachaufsicht als auch im Bereich der Rechtswahrung vereint, wie dies auf Mitglieder der Generalprokuratur und der künftigen Bundesstaatsanwaltschaft zutrifft, vom Nationalrat ohne Begründung unbegrenzt oft verworfen werden können, weil die geplante parlamentarische Kontrolle nicht nur alle laufenden Verfahren der Staatsanwaltschaft und insbesondere auch das jeweilige Abstimmungsverhalten der einzelnen BundesstaatsanwältInnen und ihrer StellvertreterInnen in Einzelstrafen umfasst, weil systemwidrig für Organe der ordentlichen Gerichtsbarkeit eine Ministerverantwortlichkeit gegenüber dem Verfassungsgerichtshof eingeführt wird, die jedoch neben ihrer Strafdienst- und disziplinarrechtlichen Verantwortung als StaatsanwältInnen gegenüber dem obersten Gerichtshof und dem Verwaltungsgerichtshof bestehen soll, womit Konflikte und Entscheidungsdivergenzen insbesondere zweier Höchstgerichte zu erwarten sind, weil eine für Justizorgane abermals systemwidrig und im Vergleich zu anderen befristet zu bestellenden Organe auch unüblich kurze Befristung der Amtsdauer nicht nur der BundesstaatsanwältInnen ohne Wiederbestellungsmöglichkeit, sondern auch ihrer StellvertreterInnen auf bloß 6 Jahre erfolgen soll und weil keine klar strukturierte Justizbehörde geschaffen wird und die Bundesstaatsanwaltschaft durch die Aussicht genommene geringe personelle Ausstattung mit der ihr übertragenen Vielzahl von Aufgaben und ihrer vielschichtigen Verantwortlichkeit von Beginn an überfordert sein wird. Also das sind jetzt sehr lange Sätze mit Einschüben. Der lange Rede, kurzer Sinn, die Generalprokuratur ist unzufrieden.
Die Generalprokuratur sudert ja nicht herum, weil sie jetzt da aufgelöst wird und sie die Armen sind, und die Chefin der Generalprokuratur regt sich ja nicht auf, weil sie jetzt da kein Pöstchen bekommt, sondern das sind ja wirklich substanzielle Kritikpunkte, die man nicht einfach davonblasen kann. Da macht sich der Nationalrat jetzt plötzlich auf, in die Verwaltung hineinzupuschen, wenn die BVG Novelle 1929 das einfach dem Bundespräsidenten umgehängt hat, mit aller parlamentarischen Kontrolle, die man da dran hat. Aber es ist systemwidrig, es ist alles systemwidrig. Und man soll halt einfach einmal was aus einem Guss machen. Wenn man eine parlamentsgebundene Regierungsgewalt will, dann muss man halt den Semipräsidentialismus als Ganzes beseitigen. Ich bin kein Fan davon, aber dann macht man das halt. Aber nicht jetzt zum Sagen, ja, wir machen jetzt diese Bundesstaatsanwaltschaft und da tun wir den Bundespräsidenten raus. Und wir machen diese Bundesstaatsanwaltschaft und da wählt jetzt plötzlich das Parlament Verwaltungsbedienstete. Und das, die sind dann aber quasi Minister und die können wir anklagen beim Verfassungsgerichtshof, denn ansonsten verstoßen wir gegen ein Grundprinzip. Es ist alles so, wir hätten gerne dieses Dreiergremium, das schaut am unabhängigsten aus. Wie kommen wir da hin? Ja, da müssen wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und der ganze Rattenschwanz, der da hinten dran hängt, ist einfach nur, weil man diese fixe Idee hatte von diesem absurden Gremium, das da einfach vorne stehen soll, und alles, was man rundherum gebaut hat, ist einfach das, was notwendig war, um das Ganze irgendwie ins Verfassungsgefüge hineinzubringen. Aber wenn man sich das mal anschaut, sollte man sich fragen, ob die ursprüngliche Idee vielleicht ein Schatz war.
Es entspricht ja auch dem österreichischen Naturell, da jetzt keine einzelnen Personen mit zu viel Verantwortung auszustatten. Also in Österreich wollen alle Macht, aber niemand will dafür auch Verantwortung übernehmen. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, man traut sich nicht zu, in Österreich zum Beispiel eine Person zu finden, die sich vor die Medien stellt und Entscheidungen begründet. Oder
es ist so. Wir haben dieses Problem ja während der Corona-Pandemie auch immer wieder gehabt, wo dann der Gesundheitsminister, wer auch immer das in diesem Zeitpunkt war, sich hinter irgendwelchen anderen Gremien oder sonstigen Sachen versteckt hat, aber man hat es zumindest an ihm festmachen können. Und zumindest ich habe es ja immer wieder gesagt, er ist verantwortlich, er ist der Minister, er entscheidet, er ist monokratische Behörde, er kann Weisungen erteilen, es ist mittelbare Bundesverwaltung, er kann den Ländern Dinge anschaffen. Wenn er das nicht tut, ist es seine Entscheidung, aber er ist verantwortlich. Wenn ich diese Verantwortlichkeit schon in der Theorie ersticke, dann habe ich halt irgendwann ein Problem, weil wenn es dann irgendwo brennt und ich sage, ja, wer war verantwortlich? Ja, ein Dreiergremium, aber zwei waren im Urlaub und der andere war krank.
So viel zur Bundesstaatsanwaltschaft. Oder willst du noch was hinzufügen?
Nein. Mosa locuta, causa finita.
Gut, dann kommen wir zum zweiten großen Thema unserer Zeit, die Wehrdienstreform. Das passt ja ganz gut dazu. Auch da gab es einen Vorschlag, den die Experten gut fanden, und die Regierung hat gesagt, wir machen es anders. Jetzt hat man sich aber zu was durchgerungen. Ich habe gerade nachgesehen, auf der Homepage vom Bundesministerium für Landesverteidigung bzw. vom Bundesheer, ist ja auch immer interessant, dass das immer ein bisschen getrennt ist. Es gibt das Bundesheer als Homepage und dann gibt es so das BMLV. Und zum Beispiel der Sprecher vom Bundesheer tritt aber nicht immer auf als Sprecher von der Bundesministerin oder vom Bundesministerium für Landesverteidigung.
Ja, aber das Bundesheer ist ein eigener Rechtsträger, sui generis, von der Verfassung vorgesehen. Das Bundesheer ist nicht einfach irgendwas, sondern es gibt was anderes als das Verteidigungsministerium. Und da gibt es auch gewisse Animositäten. Denn Minister der Vergangenheit haben zum Beispiel dazu tendiert, gewisse Entscheidungen, gewisse Verwaltungsabläufe aus dem Bundesheer herauszulösen und in ein zentralen Verteidigungsministerium anzusiedeln, was dann auch ermöglicht, dass man da zum Beispiel Zivilpersonen zu Sektionschefs macht, weil man die nicht mit Militärs besetzen möchte und so weiter und so fort. Also es sind zwei Paar Schuhe.
Jedenfalls möchte ich vorlesen vom Wehrdienst.bundesheer.at, wurde gerade erst vor 5 Stunden aktualisiert. Wir, nur der Transparenz halber, haben 29. Juli und es ist Nachmittag. Und hier steht eben einerseits ein Verweis darauf, dass die Welt nun mal nicht mehr so friedlich ist, wie sie sich zumindest früher mal angefühlt hat. Russlands Angriff auf die Ukraine, Cyberbedrohungen, kritische Infrastruktur und so weiter und so fort. Und deswegen muss Österreich, jetzt zitiere ich, seine Fähigkeiten zur Eigenvorsorge und zum Schutz der Bevölkerung wieder stärken und selbst in die Hand nehmen. Und das passiert mit diesem Modell, dass man einen 6-monatigen Grundwehrdienst hat, dann 2 Monate Truppenübungen hat und dann 1 Monat 3x10 Tage beispielsweise alle 2 Jahre hat, wo man dann eben noch zusätzlich auch noch in irgendeiner Form zum Handkuss kommt als junger Soldat. Ja, also einerseits, und das sind jetzt so die Eckpfeile, bekommen dann die Grundwehrdiener mehr Geld. Ich erinnere mich, dass das für mich damals im Jahre Schnee ein großes Problem war, weil ich da schon eine eigene Wohnung hatte und die Wohnbeihilfe, die ich bekommen habe, war lächerlich und auch das Grund, es war kein Gehalt, sondern der Sold war auch lächerlich. Also ich bin da ins Minus gekommen jedes Monat, weil ich die Wohnung auch nicht aufgeben wollte. Der Wohnungsmarkt ist ja jetzt nicht so und war es auch damals nicht so, dass man sagt, ich finde mir schon mal schnell was Neueres, was halbwegs gut gelegen ist und nicht ganz, ganz klein oder ein Loch. Meine Wohnung ist ein Loch, aber es ist zumindest kein kleines Loch und ein halbwegs gut gelegenes Loch. Also man bekommt jedenfalls mehr Geld. Dann gibt es verpflichtende Milizübungen. Dann der Zivildienst wird auch neu geregelt und es gibt eine Wehrdienstgarantie. Ja? Das heißt, die jährliche Zahl der Grundwehrdiener muss auf jeden Fall bei 15.000 liegen und wenn sie mehr als 7,5% darunter liegt, wird der Zivildienst ab dem darauffolgenden Jahr dauerhaft verpflichtend um 2 Monate verlängert. Also man baut das anscheinend so ein, dass man sagt, wenn zu viele Leute nicht an der Waffe ausgebildet werden wollen und stattdessen lieber Zivildienst machen, dann macht man den Zivildienst weniger attraktiv, dass vielleicht doch ein bisschen mehr Grundwehrdiener kommen. Also das war ja bei mir zum Beispiel der Grund, warum ich Bundeswehr gemacht habe. Jetzt nicht, weil ich mich als Rambo gefühlt habe, sondern weil ich dadurch nur ein Semester beim Studium verloren habe. Also ich habe da gleich nach der Schule begonnen, habe nicht im Sommer Lenz gemacht, sondern bin freiwillig früher eingerückt. Ich weiß noch, wie ich da extra in irgendeine Kaserne oder irgendwo hingegangen bin, um zu sagen, ich möchte schon im Juli einrücken. Und die waren ganz verwundert, dass jemand im Juli einrücken will, der gerade erst maturiert hat. Aber ich wollte eben nicht mehr Zeit verlieren als notwendig, weil wenn ich erst im Oktober eingerückt wäre, hätte ich 2 Semester verloren und gerade im 2. Semester in der Hälfte dann irgendwas noch machen müssen. Und so habe ich mir gedacht, da verliere ich nur eines. Ich habe dann ein Jahr unnötigerweise Psychologie studiert. Also ich habe dann Zeit verloren, aber in Summe nicht so viel Zeit verloren. Ja, also dieses Modell scheint jetzt aber zumindest die Experten zufriedenzustellen. Ganz im Gegenteil zu dem, was da ursprünglich geplant war, weil eben man hat da extra eine Kommission einberufen, die sagt, man muss mehr Zeit investieren in die eigenen Soldaten, in die eigenen Rekruten und dann ist da irgend so ein Ballerwatsch rausgekommen, wo man am Anfang eigentlich wieder irgendwie alle zufriedenstellen wollte und damit aber niemanden so wirklich zufriedengestellt hat. Also wieder mal typisch österreichisch und deswegen hast du, nehme ich mal an, vorhin so gelacht, als ich gesagt habe, reden wir über die Wehrdienstreform.
Ja, vor allem, weil du gesagt hast, das ist das große Thema unserer Zeit und ich glaube, unsere Zeit hat andere große Themen, aber es ist ein großes österreichisches Thema, nennen wir es mal okay. So.
Unsere Zeit, Sommer 2026 in Österreich, sagen wir es mal so.
Genau. Ja, da ich untauglich war, muss ich mich mit starken Meinungen diesbezüglich zurückhalten. Ich denke mal, es hat schon schlechtere Reformen gegeben. Es war ja eine schwere Geburt, hat, glaube ich, die Frau Bundesministerin gesagt. Und in diesem Punkt ist ihr wahrscheinlich zuzustimmen. Von außen hat es zumindest so gewirkt. Es ist ein Kompromiss, ein besserer als die Bundesstaatsanwaltschaft auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen meine Zweifel, was den Zivildienst betrifft. Diese seltsame Regelung mit der Grundwehrdienergarantie, dass da 15.000 einrücken müssen, sonst büßen es alle anderen. Ob das sachlich ist, ja, also das wird man dann sehen.
Uns gehen halt die jungen Männer aus.
ja, die ÖVP hat ja quasi eh schon gesagt, das haben wir jetzt gemacht, damit die Neos auch Ruhe geben und nach einem Jahr ist eh Schluss, weil eh nicht genug einrücken. Das ist halt auch wieder so ein österreichischer Kompromiss, wo man schon weiß, wie er am Ende des Tages ausgehen wird, aber ich weiß auch nicht, ob jetzt mehr Leute Neos wählen, weil es dann einen Jahrgang nicht trifft, aber okay, man wird sich schon was dabei gedacht haben.
Die Neos tun sich da wahrscheinlich allein schon deswegen schwer, weil sie einerseits in ihrem Kern zumindest noch eine liberale Partei sind, die eben ein grundsätzliches Problem damit hat, wenn der Staat, jetzt mal pauschal gesagt, auf das Leben und die Lebenszeit von seinen Bürgern zugreift. Andererseits ist den Neos ja bewusst, dass da draußen die sicherheitspolitische Lage sich massiv verändert hat und sie wollen da entsprechend auch zeigen, dass sie realistisch sind. Aber in diesem Widerspruch, glaube ich, haben sie es nicht mit sich vereinbaren können und auch gegenüber ihren eigenen Mitgliedern nicht vereinbaren können. Da gibt es ja sicher auch noch einige, zumindest vom Anfang, die stark ideologisch motiviert sind und die wirklich ein grundsätzliches Problem damit haben, wenn die Neos mitgehen bei einer Verlängerung des Zugriffs vom Staat auf das Leben seiner Bürger. Weil als Liberaler sagt man Nachtwächterstaat so wenig wie möglich. Aber bei der Außenpolitik geht sich das halt nicht aus, vor allem dann, wenn es Staaten da draußen gibt, die ihre Bürger ohne weiteres in Beschlag nehmen oder auf sie zugreifen und wo das Leben der Bürger auch nichts wert ist.
Die Neos sind programmatisch fürs Berufsheer und da gibt es natürlich eben einen gewissen Kollisionspunkt mit den anderen beiden Regierungsparteien. Ich glaube ja, dass die Volksbefragung kein schlechter Ausweg gewesen wäre aus diesem Dilemma. Nur das hat halt die ÖVP versemmelt, indem sie es quasi in die Runde geworfen hat, bevor es akkordiert war und dann alle anderen gesagt haben, sicher nicht. Wenn man das vielleicht vorher besprochen hätte, hätte man das eben an die Bevölkerung schieben können. Das hat man ja beim Thema Wehrpflicht in früheren Jahren auch schon gemacht. Wäre vielleicht nicht die schlechteste Idee gewesen. Aber gut, jetzt ist es so, wie es ist. Wir werden sehen, wo wir damit hinkommen. Die Übungen werden ja generell begrüßt. Das ist, muss man sagen, auch eine Bewegung in Richtung der Gesetzeslage. Österreich hat ja ein Milizheer. Das ist sowohl von Verfassungswegen als auch dann im einfach gesetzlichen Rahmen so vorgesehen. Und wenn man mal ins Wehrgesetz hineinschaut und sich das durchliest, was da eigentlich alles vorgesehen ist und wie stark da eigentlich der Milizcharakter betont wird, dann muss man sagen, dem wird in der Praxis das Bundesheer nicht immer ganz gerecht. Und mit der Tatsache, dass es dann eben Übungen gibt, kommt man da wieder ein bisschen näher hin. In der Schweiz ist das ein anderes Kaliber, als das in Österreich ist, diese Milizsystematik.
Eigentlich wäre vorgesehen, dass Österreich ein Land ist, wo die Bürger unter Waffen stehen und gegebenenfalls schnell kämpfen können und oft vielleicht gar nicht erst, ich meine, das wäre der Schweizer Gedanke, das Gewehr aus der Kaserne holen müssen, sondern das Gewehr zu Hause steht. Also wenn da eine feindliche Macht einmarschiert, muss man damit rechnen, dass alle sich wehren. Wenn man sich aber die Umfragen anschaut, wie viele Österreicher das gegebenenfalls machen würden, weiß man, dass das wahrscheinlich nicht der Fall wäre, wobei natürlich derartige Umfragen immer mit Vorsicht zu genießen sind. So richtig beantwortet sich die Frage, ob man das eigene Land mit der Waffe verteidigen würde, erst wenn man das eigene Land mit der Waffe verteidigen muss. Was ich interessant finde bei der Wehrdienstreform ist eben, dass es so eine gesamtstaatliche Zivilschutzgroßübung gibt, also wo auch Zivildiener, das Bundesheer, Blaulichtorganisationen und Zivilschutzeinrichtungen gemeinsam üben. Also, dass man eben Sicherheit ganzheitlich oder das Modewort hier, ich glaube, ist altgriechisch holistisch denkt. Also, dass man eben sagt, Sicherheit ist nicht eindeutig beim Bundesheer und bei der Polizei, sondern etwas, was alle angeht. Das ist ja auch ein bisschen der Gedanke. Zum Beispiel, wenn man jetzt an den Cyberbereich denkt, dass die Menschen ein bisschen Bewusstsein haben sollen, dass da draußen Akteure sind, die uns destabilisieren wollen mit Informationskampagnen und dergleichen oder mit Cyberkriegsführung und dass eben auch größere infrastrukturell relevante Unternehmen davon auch betroffen sind. Dass eben jeder irgendwie einen Beitrag leisten kann und auch muss in der Gesellschaft, man nicht einfach sagen kann, ich mache meinen Job und das Bundesheer macht seinen Job und damit hat sich alles erübrigt und wir leben alle in Sicherheit. Was ich auch interessant finde, ist, dass man eine Österreich-Woche im Rahmen der Stellung einführt. Also, dass alle Grundwehrdiener, alle Zivildienstpflichtigen und auch Leute wie du, also die nicht zum Wehrdienst tauglichen jungen Männer sowie Frauen auf freiwilliger Basis, einen gemeinsamen Lehrgang absolvieren, bei dem die geistige Landesverteidigung, das ist ja ein Konzept, das wir in Österreich auch schon seit Jahrzehnten haben, die Vermittlung demokratischer Werte, gesellschaftliche Verantwortung, Krisenvorsorge sowie ein gemeinsames Verständnis von Sicherheit vermittelt wird. Ja, also eine Art Demokratiewerkstatt.
Propagandawoche. Ich will mich nicht drüber lustig machen. Ich finde geistige Landesverteidigung tatsächlich wichtig und ich finde das auch nicht schlecht, dass man das so macht. Und weil ich vorher über das Wehrgesetz gesprochen habe, ich habe es jetzt mal aufgemacht. Das hat doch einen schönen Paragraph 1, den man vielleicht kurz zitieren könnte. Das Bundesheer als die bewaffnete Macht der Republik Österreich ist nach den Grundsätzen eines Milizsystems einzurichten. Die Organisation des Bundesheeres hat den militärischen Erfordernissen für die Erfüllung seiner Einsatzaufgaben zu entsprechen. Die ständig erforderlichen Organisationseinrichtungen, Klammer auf, Friedensorganisation, Klammer zu, haben den Bedürfnissen des für die Einsatzaufgaben notwendigen Organisationsrahmens, Klammer auf, Einsatzorganisation, Klammer zu dienen. Die Einsatzorganisation hat überwiegend Truppen zu umfassen, die zu Übungszwecken oder zum Zwecke eines Einsatzes zusammentreten.
Das hast du sehr schön und sehr professionell vorgelesen.
Danke, das ist jetzt mein Job.
Aber eben, der Grundgedanke ist, dass man nicht einfach nur sagt, man hat ein paar Leute, die das hauptberuflich machen und ein paar junge Leute, die das ein paar Monate nicht hauptberuflich machen, aber zumindest nichts anderes nebenbei machen oder machen können, sondern dass man eine breite Basis hat in der Bevölkerung.
Das Bundesheer soll quasi einen Raster bilden, in den man dann die wehrpflichtige Bevölkerung im Bedarfsfall hineingießt. So ist es ungefähr gedacht. Ne? Also einen Ballon, den man aufbläst, wie auch immer man das sinnbildlich machen möchte, aber man hat diese kleine Struktur des Bundesheeres in der Friedensorganisation, die sich dann aufblähen lässt zur Einsatzorganisation und wo sich dann quasi die Offiziere, die Chargen, die Mannschaften, die Unteroffiziere, die da in der Friedensorganisation ausgebildet sind und dabei sind, dann dazu eignen, größere Einheiten aufzunehmen, um eben Einsatzaufgaben zu erfüllen. Ich hoffe, das habe ich jetzt einigermaßen richtig gesagt und es rufen nicht 50 Offiziere bei uns an, die sich beschweren darüber, wie ich als Untauglicher und du als ewig Ausgetretener jetzt da irgendwie übers Bundesheer philosophieren.
Schwierig, ja. Ich bin ein Theoretiker, der sich auch mit Sicherheitspolitik auseinandersetzt und der sich da natürlich denkt, dass der Anspruch gerade jetzt darin besteht, zumindest potenziell sehr viele Menschen mobilisieren zu können, A und B, zumindest sehr viele Menschen zu sensibilisieren, eben geistige Landesverteidigung. Also zum Beispiel mein Buch zur Neutralität, das ich in die Shownotes packe, weil ich noch ein paar von denen verkaufen möchte, von den Exemplaren, ist für mich auch ein Beitrag zur geistigen Landesverteidigung. Also zum Beispiel den Leuten sagen, was Neutralität eigentlich bedeutet, was sie nicht bedeutet, welche Rolle sie heute noch spielen kann und wo sie aber auch negativ wahrgenommen wird. Beispielsweise, also ich war erst vor kurzem bei einer Veranstaltung, da waren auch ein paar Politiker aus Deutschland und die waren ganz geschockt, wie sie gehört haben, dass Österreich rein verfassungsrechtlich das Bundesheer gar nicht zur militärischen Unterstützung eines angegriffenen EU-Lands entsenden kann, also dass wir vielleicht logistisch helfen können oder mit Sanitätern und Ärztinnen und dergleichen, aber dass wir nicht das Bundesheer zu Kampfeinsätzen zwecks Verteidigung eines angegriffenen Landes entsenden können. Das war denen nicht bewusst. Die haben gedacht, dass wir das vielleicht nicht wollen, aber denen war nicht bewusst, dass wir das rechtlich auch gar nicht dürfen, weil es da ein entsprechendes Verfassungsgesetz gibt, das KSE, BVG, Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von, ich glaube, bewaffneten Einheiten des Bundesheeres ins Ausland. Bevor ich aber jetzt abschweife.
Um das noch kurz einzuschieben, es wird ein eigenes Kapitel im dicken Buch Deutsches Unwissen über Österreich.
Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass Österreich nach der Bevölkerungsgröße gerechnet nur das drittgrößte Bundesland in Deutschland wäre. Ich habe das letztens in einer Diskussion realisiert bzw. realisieren müssen. Zurück zum Thema aber. Was da ganz, ganz wichtig ist, ist eben, dass man zumindest merkt, dass die Politik begriffen hat, dass die Welt sich geändert hat und dass die Zeit des Post-Kalter Krieg-Friedens oder eben die Zeit der Friedensdividende, wo man das Geld nicht ins Bundesheer oder in andere Militärapparate in Europa investiert hat, sondern in Sozialstaat, in Bildung und dergleichen, dass diese Zeit vorbei ist. Aber natürlich verstehe ich auch, dass andere sagen, das Geld fehlt dann woanders und jetzt rüsten wir auf. Das Problem ist nur, dass man halt so stark abgerüstet hat, dass das jetzige Aufrüsten nicht unbedingt bedeutet, dass das Bundesheer wieder schlagkräftig wird, sondern dass, also der Markus Reisner sagt das sehr oft, dass ein Patient, der im Sterben gelegen ist, jetzt einen Tropf mal angehängt bekommt, aber dass das nicht bedeutet, dass der jetzt auf einmal zu einer Kampfmaschine wird. Davon sind wir auch noch immer weit entfernt, aber es geht natürlich in ganz Europa in die Richtung, diese Militärapparate, die es mal gegeben hat, die während des Kalten Krieges teilweise auch sehr groß waren, vielleicht jetzt nicht mehr ganz so groß zu machen, aber zumindest entsprechende Abschreckungspotenziale herzustellen, dass ein Aggressor sich zweimal überlegt, ob er wirklich Österreich angreifen möchte. Und was dabei auch ganz wichtig ist, weil vielleicht einige aufschreien und sagen, warum sollte Russland uns angreifen? Und das sieht man ja auch bei der Website des Bundesheeres, die ich in die Shownotes packen werde, dass es nicht immer darum geht, ob jetzt da russische Panzer durchs Marschfeld rollen, sondern eben auch um einzelne Angriffe oder um Informationskampagnen oder Destabilisierung oder um Bestrebungen, eine russlandfreundliche Partei ins Parlament zu bringen oder in die Regierung zu bringen oder ins Amt des Bundespräsidenten zu bringen. Also
das wäre natürlich schrecklich, wenn eine russlandfreundliche Partei im Parlament sitzen würde. Unvorstellbar. Weil du sagst, man gibt da den Überbegriff hybride Kriegsführung.
Ja, ist auch so ein Wieselwort, wie es Ludwig von Mises nennen würde. Also Wieselwort bedeutet, dass es so eins, das viele verwenden, aber es heißt irgendwie alles und nichts. Aber eben, was man damit meint, ist, man darf den Krieg nicht immer so denken, wie man ihn aus Filmen kennt oder aus dem Zweiten Weltkrieg kennt. Also Luftangriffe, Panzer und dergleichen, sondern jetzt gibt's eben mit Drohnen, mit Cyberkriegsführung so viele Möglichkeiten, ein Land anzugreifen, ohne einen Krieg im klassischen Sinne zu beginnen. Und dass eben dementsprechend auch manche ausgebildete Soldaten bei manchen Kriegskonstellationen gar nicht so wichtig sind oder gar nicht so eine große Rolle spielen. Und bei anderen Konstellationen dafür jemand, der sich mit Cyberabwehr oder mit Cybersicherheit auskennt, keine so große Rolle spielt. Aber, und das ist eben das Wichtige, wo wir jetzt langsam hinkommen müssen, dass jeder Bürger, jede Bürgerin eine Rolle spielen kann zumindest. Und sei es in der geistigen Landesverteidigung, sei es im Bereich der Cybersicherheit, sei es im Bereich der Verteidigung von kritischer Infrastruktur, sei es beim Wiederaufbau von zerstörter oder beschädigter Infrastruktur und dergleichen. Aber es ist halt ein gesamtstaatlicher Vorgang, ein gesamtstaatliches Unterfangen, eine gesamtstaatliche Verantwortung. Nur das Problem ist natürlich, wenn alle verantwortlich sind, fühlt sich im Endeffekt kaum jemand bis niemand so wirklich verantwortlich. Aber Sicherheit gibt's nun mal nicht geschenkt.
Wie du sagst, also die militärische Landesverteidigung ist jetzt sicher nicht der wahrscheinlichste Fall, auch wenn er deutlich wahrscheinlicher geworden ist, als es früher mal war. Man bedenke, dass zwischen Österreich und der Ukraine eine Zeit lang nur Viktor Orban gestanden ist. Also es war jetzt auch nicht mehr so bequem, wie es vielleicht früher mal war.
Oder jetzt Robert Fico in der Slowakei.
Ja, eben auch das. Also es sind auch die Nachbarländer nicht mehr so verlässlich, wie sie es vielleicht früher mal waren, auch wenn sie Mitglied der Europäischen Union sind.
Und der NATO.
Und diese anderen Bedrohungslagen können ja auch sehr konkret werden. Also wenn jetzt Russland beschließt, alle Umspannwerke in Österreich zu sprengen mit Leuten, die sie vielleicht da irgendwie infiltriert haben.
Oder Wegwerfagenten, die via Telegram angeworben werden.
Dann braucht man halt eine Miliz, die fähig ist, so kritische Infrastruktur zu schützen. Die Polizei kann das nicht in dem Ausmaß. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Und alleine das herzustellen, dass wir kritische Infrastruktur schützen können, hat man das Bundesheer schon wieder in eine andere Lage versetzen müssen, als es bisher war.
Bevor wir jetzt aber nur über schlechte Dinge reden, möchte ich zum Abschluss noch ein paar schönere Themen ansprechen. Zum Beispiel von meiner Warte aus, dass ich meinem Ziel, alle Europaratsmitglieder zu bereisen, ein bisschen näher gekommen bin. Ich war vor kurzem in San Marino. Das hat mir noch gefehlt auf meiner Liste. Jetzt fehlt mir nur noch ein Mitglied des Europarats, das ich noch nie bereist habe, nämlich Aserbaidschan. San Marino ist ein sehr, sehr nettes, kleines Land.
Wie war es auf dem Monte Titano?
Er ist ein schöner Berg. Titano ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber damals hat man ja noch nicht so viele, also als der Name gegeben wurde, nehme ich mal das zumindest an, noch nicht so viele Berge gekannt und da hat man dann Titano verwendet. Was schön war, ich habe auch die beiden Regenten gesehen. Das ist ja so ein, da sind wir wieder bei der Sache, Kollegialorgan, also die Staatsführung liegt in den Händen von zwei Personen. Die habe ich nämlich gesehen, weil eine Veranstaltung war, wo man gefeiert hat, ein Jubiläum, nämlich UNESCO-Weltkulturerbe. Da merkt man in solchen Ländern, da ist das noch was wert. In Österreich war ja bis vor kurzem die Wiener Innenstadt oder das Stadtbild auf der Liste gefährdeter Kulturgüter von der UNESCO, weil man da diverse Hochhausprojekte geplant hat. Kleine Jubelmeldung, man ist jetzt nicht mehr auf der Liste gefährdeter Kulturobjekte, weil üblicherweise, wenn man sich die anschaut, sind da Kriegsgebiete drauf und jetzt nicht unbedingt die österreichische Bundeshauptstadt. Aber in Österreich ist das mit dem UNESCO-Weltkulturerbe vielleicht Thema, aber sicher nicht Anlass für große Feierlichkeiten. In San Marino war es das. Da hat die Militärband gespielt. Ich habe dann auch im Scherz mir gedacht, wenn man San Marino einnehmen möchte, sollte man das genau zu dem Zeitpunkt tun, wo die Hälfte des Militärs gerade ein längeres Konzert spielt. Das war sehr nett. Und eben die beiden Regenten sind auch in der ersten Reihe gesessen. Da hat man aus diesem schönen Palast, dem Regierungssitz, zwei Sessel rausgeholt und in die erste Reihe gestellt. Und die haben dann auch dem Konzert gelauscht. Das war ein sehr, sehr netter Abend. Kleine Staaten haben schon einen gewissen Charmefaktor.
So ist es. Ich wohne ja neben einem. Sehr charmant.
San Marino hat übrigens die älteste Verfassung, weil ich bin nicht der Meinung, dass die Magna Carta eine Verfassung ist und dementsprechend bin ich der Meinung, dass die Verfassung von San Marino, das sind so 6 Bücher, die älteste geschriebene Verfassung oder überhaupt die älteste Verfassung ist. Sie stammt aus dem Jahr, also in ihrer ursprünglichen Form stammt sie, glaube ich, jetzt muss ich ganz kurz schauen, nicht, dass ich ein falsches Jahr erwähne, 1600. Ja.
Das ist auch die älteste Republik, glaube ich, oder?
Ja, sagt man zumindest, da gibt es 6 Bücher. Das erste ist das, was man als Verfassung im engeren Sinne bezeichnen kann, also das Äquivalent zum österreichischen BE-VG. Da steht der Staatsaufbau drin, also Gerichte, Verwaltung, auch die Staatsoberhäupter und deren Kompetenzen. Und die letzten 2 Artikel erklären dann auch, wie man das Gesetz auslegt und auch ändert. Dann gibt es ein 2. Buch, das Civilium Causarum mit 75 Artikeln, von denen die erste Hälfte sich mit dem Zivilrecht auseinandersetzt und auch Beweise zum Beispiel oder eben die Einvernahme von Zeugen. Die 2. Hälfte bezieht sich auf minderjährige Ausbildung und auch die Gehälter von Beamten. Und dann gibt es noch einen eigenen Abschnitt, der sich der Streitbeilegung widmet. Das 3. Buch ist das Maleficiorum. Das hat 74 Artikel zum Strafrecht, also zur Strafverfolgung, zu Strafen und dergleichen. Das 4. Buch ist das De Appellationibus mit 15 Artikeln. Da geht es darum, wie Richter ernannt werden und auch wie Strafen festgelegt werden oder wie man auch berufen kann und auch strafrechtliche Verfahrensgarantien. Und das 6. Buch, da steht dann drin etwas zu Landwirtschaft, ja. Und eben, dass das Familienoberhaupt verantwortlich ist für die Handlungen von dessen Söhnen und Dienern. Ja. Also man sieht, es ist wirklich eine alte Verfassung.
Pater Familias.
Ja. Der Pater Familias, den wir aus dem römischen Recht kennen. Genau, dass die anderen immer nur eine abgeleitete Rechtspersönlichkeit, wenn überhaupt, haben. Aber zum Beispiel auch bei Republik betreffenden Angelegenheiten vertreten werden durch das Familienoberhaupt, aber nicht selbst unmittelbar da mitreden können. Ja, wunderschön. Und diese 2 Regenten, das möchte ich auch noch ganz kurz sagen, ist eben ein kollegial amtierendes Staatsoberhauptsorgan. Ja, also es gibt eben immer nur 2, die werden vom Consiglio Grande e Generale gewählt, aus den Reihen seiner Mitglieder und wechseln sich dann eben regelmäßig ab.
Halbjährlich sogar irgendwie.
Ich glaube, es war halbjährlich, ja. 6 Monate, ja. Genau. Und sie beginnt immer am 1. April und am 1. Oktober. Und eben die 2 Regenten habe ich dort gesehen. Habe mir dann auch gedacht, jetzt soll ich ein Foto machen. Dann dachte ich mir aber wiederum, vielleicht glauben die, ich bin irgendein Wahnsinniger. Und dann passiert es dir, wie zum Beispiel in Van der Bellen, dass eben jemand wieder Sellner mit ihm ein Foto gemacht hat. Und dann die Leute sagen, ah, schaut, der Präsident hat sich mit dem Sellner auf ein Foto ablichten lassen. Habe mir gedacht, nein, ich lasse die beiden in Ruhe. Es reicht mir, in ihrer Gegenwart gewesen zu sein bei diesem schönen Sommernachtskonzert oder Sommerabendkonzert in San Marino. Ja. Und die sitzen auch auf einem Thron. Ja. Gibt es den Thron der Capitani Regenti in der Basilika von San Marino.
Shownotes. Du hast jetzt so lange drüber geredet, wir dürfen es den Leuten nicht vorenthalten. Du hast doch sicher irgendwo ein Foto.
Ja, gibt's auch. Der Thron ist auf Wikipedia, ich sehe den gerade, da schwingt Geschichte mit, wenn man sich das Ding nur ansieht. Und man kommt sehr leicht dorthin von Rimini, da gibt es eben Busse, es machen viele als Tagesausflug. Wir haben eine Nacht dort auch verbracht, weil ich mir dachte, wenn ich schon mal in einem Zwergstaat bin, dann möchte ich dort auch möglichst lange sein und das eben auskosten, diese Aura der Geschichte, die man dort eben ganz, ganz stark spürt, zumindest wenn man sie spüren will. Und ich habe auch einige Briefmarken von San Marino gekauft, beziehungsweise einige Postkarten verschickt. Jetzt komme ich gerade drauf, dass ich dir keine geschickt habe, weil du bist sicher einer von den wenigen Menschen, die das so wirklich schätzen, wenn sie aus einem Land wie San Marino eine Postkarte bekommen. Es tut mir gerade sehr leid, dass ich dir keine geschickt habe. Es war relativ
teuer. Schön, dass
teuer.
Du nicht an mich gedacht hast. Es passt schon. Ich habe noch ein Geburtstagsgeschenk für dich, das habe ich auch noch nicht abgeschickt. Ich war ja in Südtirol und habe ein Buch über die Geschichte Südtirols im 20. Jahrhundert gekauft. Aber dachte, das gefällt dir sicher. Da kannst du noch mehr über die Defragmentierung Italiens lesen.
Und ich muss noch einmal nach San Marino, um dir von dort eine Postkarte zu schicken.
Unbedingt.
San Marino leidet nämlich darunter, dass die Leute keine Postkarten mehr schicken, weil das war für sie eine Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen. Ich war dann auch im Nationalmuseum. Da sind Münzen und Briefmarken ganz, ganz zentral. Das sind sozusagen die kleinen Botschafter von San Marino in der Welt da draußen. Es war auch im Nationalmuseum eine kleine Flagge von San Marino, die, ich glaube, es war US-Präsident Nixon San Marino gegeben hat, weil die eben im Weltraum war. Da hat man gesehen.
Dann gibt es von Österreich auch, nämlich vom, ich glaube sogar vom Mond, nicht? Die waren mit auf dem Mond, wenn ihr das richtig im Kopf habt. Die war mit der Apollo-Mission, mit der ersten, die gelandet ist. Und die österreichische Variante davon ist im Naturhistorischen Museum, wenn ich mich recht entsinne.
Da hat man gemerkt, die USA haben mal viel Softpower gehabt und genau gewusst, wie sie kleine bis mittelgroße Länder wie Österreich oder eben kleine, ganz kleine Länder wie San Marino bezirzen können mit so simplen Aktionen wie: Wir nehmen eine Flagge von euch mit ins Weltall, übergeben sie euch, ihr freut euch und stellt sie dann wo aus. Da merkt man, wie viel an Softpower da eigentlich verloren gegangen ist mit so einem
Materialpräsidenten. Wie viele Jahrzehnte schon betrachtet haben, in wie vielen Museen und sich gedacht haben, ah, wie nett von den Amerikanern. Aber ja, those times are over.
Those times are over und damit ist auch unsere heutige Folge over. Außer du willst auch noch was Schönes zum Abschluss erzählen.
Nein, wir haben uns ja vorgenommen, keinen IFG-Podcast zu machen.
Aber möchte ich schon ansprechen. Du bist jetzt verfassungsrechtlich etwas ganz Besonderes geworden.
Nein,
erst vor kurzem.
Das wäre, glaube ich, eine reine Übertreibung, aber der Verfassungsgerichtshof hat in einem Grundsatzerkenntnis, ich nenne es jetzt mal ganz eitel so, in einem Grundsatzerkenntnis entschieden, dass die Ausnahmetatbestände vom IFG eng auszulegen sind und dass die Hypo Vorarlberg Bank Aktiengesellschaft keine börsennotierte Gesellschaft ist, weil sie nämlich nicht an der Börse notiert. Jetzt wird wahrscheinlich jeder Mensch, der da draußen noch keinen Schlaganfall hatte oder Jurist ist, sich denken, wie kann man auf den Gedanken kommen, dass eine Gesellschaft, die nicht an der Börse notiert ist, das geht so, man gibt Geld an Juristen, die dann absurde Meinungen schreiben und die vertritt man dann vor Gericht und dieses Gericht, das sich für den Fall nicht interessiert, entscheidet dann, dass die Hypo Vorarlberg eine börsennotierte Gesellschaft ist, obwohl sie nicht an der Börse notiert, weil sie nämlich Wertpapiere emittiert und im weiteren Sinne ebenfalls als börsennotierte Gesellschaft. Und der Verfassungsgerichtshof sagt dann, nein, das ist nicht so und das war in meinem Fall so. Der Verfassungsgerichtshof hat aber auch gesagt, das muss man der Korrektheit anmerken, dass die Ausnahme für börsennotierte Gesellschaften nicht verfassungswidrig ist, weil sie nämlich mit dieser BVG-Novelle, mit der die Informationsfreiheit eingeführt wurde und das Amtsgeheimnis bekanntermaßen abgeschafft worden ist, weil die das da mitbeschlossen wurde und der Verfassungsgesetzgeber quasi intendiert hat, dass diese Ausnahme für börsennotierte Gesellschaften davon miterfasst ist. Es betrifft aber wirklich nur sehr wenige, die tatsächlich an der Börse notieren, wie zum Beispiel die OMV.
Jetzt möchte ich aber ganz kurz auch hören, warum du verfassungsrechtlich besonders bist.
Also, naja, ich bin nicht verfassungsrechtlich besonders, ich bin halt der Anlassfall quasi. Ich bin derjenige, der da in seinem Recht auf Informationszugang verletzt wurde und tatsächlich ist es das erste Mal, dass der Verfassungsgerichtshof festgestellt hat, dass jemand in diesem Recht verletzt wurde. Es ist ein verfassungsrechtlich gewährleistetes Recht, Artikel 22a BVG, eine Ausformung des Artikel 10 EMRK, wie der VfGH sagt. Auf jeden Fall war das der erste Fall. Also ich will nicht sagen, ich bin der Erste, der verletzt wurde, weil es sind sicher andere auch verletzt worden, die sind halt nicht zum VfGH gegangen. Aber ja, was an diesem Erkenntnis auch wichtig ist und eigentlich über diesen für viele wahrscheinlich eher lapidaren Anlassfall hinausgeht, ist, der VfGH hat jetzt auch festgelegt, quasi in welchen Fällen er entscheiden wird, was Informationsfreiheit betrifft und in welchen Fällen er das an den Verwaltungsgerichtshof abtritt und dass er da eine Grobprüfung macht. Also wenn jetzt jemand wirklich sehr schwer in dieses Verfassungs gesetzlich gewährleistete Recht eingreift, dann geht man zum VfGH. Und wenn aber nur einfach gesetzlich gewährleistete Rechte, die sich daraus ableiten, verletzt wurden, dann geht man zum VWGH und der macht dann die Feinprüfung. Das ist wahrscheinlich auch die praktikabelste Art, das Ganze zu handeln. Und es haben sich ja davor schon manche in der Literatur, unter anderem der Herr VWGH-Präsident, für diese Art der Prüfung ausgesprochen. Aber das steht jetzt fest und jetzt wissen auch die Gerichte und die Normunterworfenen mehr.
Aber wenn wir in Österreich die Tradition hätten, Fälle und Gerichtsentscheidungen nach den Klägern zu benennen, dann wäre das jetzt sowas wie das Bosman-Urteil vom Europäischen Gerichtshof für den europäischen Clubfußball, aber eben bezogen auf die Informationsfreiheit. Dann würden alle sagen, seit dem Moser-Urteil oder dem Moser-Erkenntnis.
Moser gegen Hypo. Nein, ich bin froh, dass wir das nicht machen. Danke.
Schöner Abschluss dieser Folge. Schön, dass wir uns mal wieder gesehen und gehört haben. Und schön auch an dieser Stelle, dass uns weiterhin einige Leute zuhören, auch wenn wir, wenn es an die Regelmäßigkeit geht, ein bisschen schleißig geworden sind. Man möge uns verzeihen.
Wir bitten um Nachsicht.
Na dann, ciao aus Wien.
Und Bussi Baba aus Feldkirch.